BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre. Unser täglich Brot gib uns heute, wie oft haben wir das schon gebetet. Und wie wichtig unser täglich Brot ist, das ist das Thema von unserem Ratsch, zu dem Sie Hermine Kaiser herzlich begrüßt. Heute habe ich als Gast den Brotsommelier Volker Meier aus Miltenberg in Unterfranken. Einen Weinsommelier kennt man, der feine Weine verkostet und auch ausspucken muss. Einen Biersommelier hatten wir hier auch schon bei uns bei Habe die Ehre. Es gibt auch Wassersommeliers. Wir haben ja das Glück in Bayern, dass es wunderbares Wasser gibt. Aber ein Brotsommelier haben wir zum ersten Mal zu Gast. Und was ein Brotsommelier macht und wie schön das Bäckerhandwerk ist, darüber unterhalten wir uns die nächsten 2 Stunden. Und wie auch ein Brotsommelier arbeitet. Er ist nämlich auch einer der ersten in Bayern. Brotsommelier Volker Meier ist mit seiner Frau Beate hier bei mir zu Gast. Und nach den fränkischen Straßenmusikanten erzählt er mal von seinem Beruf, wann der Bäcker aufstehen muss und was alles zu tun ist. Und wie schön unser täglich Brot riecht, das habe ich hier gerade im Studio von Meiers Beck. Ein duftender großer Brotleib liegt hier. Mein Gast hat ihn mitgebracht. Und wie dieses Brot entstanden ist, das erfahren wir gleich. Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zu Beate und Volker Meier. Schön, dass Sie aus Miltenberg nach München gekommen sind, um in unserem Studio Ihr Brot vorzustellen. Habe die Ehre. Grüß Gott.
Dankeschön. Auch grüß Gott.
Jetzt sind Sie von Miltenberg runtergefahren, weil Sie heute ohnehin einen wichtigen Termin haben von der Bäckerinnung oder morgen.
Genau.
Aber dann sind Sie eh früh aufgestanden. Wann steht der Bäcker heutzutage auf? Immer noch um 2 oder 3 an der Früh?
Immer noch um 2 oder 3. Aber wir produzieren ja heute über die Technik und da müssen wir nicht alle zu früh aufstehen. Aber der größte Teil arbeitet noch nachts, weil die Ware soll ja um 6 Uhr in den Läden sein.
Ja, wir wollen ja alle ein duftendes, schönes Frühstück haben. Und das kriegt man nun mal am besten beim Bäcker. Das handgemachte Brot, die handgemachten Brezen und Semmeln und all die feinen Sachen, das Vollkornbrot, alles, was Sie so anbieten. Als Sie gelernt haben, Herr Meier, da haben Sie noch, erstens waren Sie sehr jung und zweitens haben Sie noch sehr, sehr früh aufstehen müssen. Sie waren 15 als Lehrling.
15 und sehr jung und auch nicht die Vielfalt und Technik, die wir heute haben. Das muss man ganz klar sagen, ja. Wir haben noch nur 4, 5 Brotsorten gehabt. Im Gegensatz zu heute in jeder Backstube 10 bis 20 und haben auch nur ein paar Sorten Brötchen gehabt und fast keine Körnerbrötchen, wie es heute üblich ist, sondern einfache weiße Semmeln, vielleicht mit Sesam noch oder mit Kümmel.
Das Kümmel war noch normal, Sesam war dann schon relativ exotisch. Mohnsemmeln gab es bei uns. Mohnsemmeln waren immer.
Genau.
Das war immer schon was Besonderes. Ich finde es immer so interessant, wie man seine Berufswahl trifft, gerade im Handwerk. Manchmal hat man das einfach in sich, was man gern werden möchte. Aber Sie haben es schon in der 2. oder 3. Generation übernommen. Ihr Vater war auch schon Bäcker.
Genau, in der 2. Generation. Und ich habe es wirklich, wirklich mit Liebe gemacht oder mit Wollen. Ich habe mich eigentlich auch gar nicht nach was anderen umgeschaut. Kurzfristig war ich mal auf der Idee, mal Schreiner zu lernen.
Auch ein schönes Handwerk?
Auch ein schönes Handwerk. Mache ja heute noch so hobbymäßig ganz gern. Aber nee, ich wollte unbedingt Bäcker werden. Ich war auch jeden Tag früh erst in der Backstube, bevor ich in die Schule gegangen bin.
Also war es nicht der Zwang von daheim, Bub, du musst die Bäckerei übernehmen, sondern schon die Liebe zum Handwerk, die Sie daheim mitbekommen haben, bei den Düften, die bei Ihnen durchs Haus geweht haben.
Ja. Und dann früh in ein großes Brot beißen, was mein Vater mir in der Backstube erlaubt hat. Ja, das war schon ganz lustig, wenn ich früh in die Backstube gekommen bin, hat Brot ausgebacken und dann ist ein großes Brot rausgekommen. Und da gibt es ein wunderschönes Bild als kleiner Bu, 3-Jähriger, gibt er mir ein Riesenbrot in die Hand, sehr heiß noch, aber nein, da musste ich reinbeißen.
Also ich habe einmal geschimpft gekriegt daheim. Da hatte mein Vater ein tolles Brot mitgebracht. Und in Oberbayern heißt es das Scherzerl. Wie heißt es bei Ihnen in Franken?
Nötzle.
Ja. Und dann habe ich in meinem Heißhunger 4 Scherzerl abgeschnitten, mit Butter bestrichen und gegessen. Und ich habe geschimpft gekriegt, erstens, weil es asozial war, wir waren 4 Leute daheim, der hätte jedem das zugestanden. Und zweitens, weil das Brot dann trocken wird. Aber drittens, ich glaube, so gut hat mir noch nie ein Brot geschmeckt. Das war so gut. 4-mal ein Anschnitt von einem warmen Brot. Herrlich.
Dann ging es Ihnen wie meinem Vater. bei meinen vielen Töchtern habe ich auch nie das Schätzerl oder das Schnetzle gekriegt, sondern das haben immer die gegessen. Und wenn es sein musste, auch rundherum das Brot angeschnitten.
Ja, da habe ich mir auch gedacht, warum kann der Bäcker nicht nur einen Anschnitt machen? So sind die Semmeln wahrscheinlich entstanden. Dann kennen Sie das und den Duft haben Sie immer noch in der Nase. Die Ausbildung war dann aber bestimmt nicht einfach, weil in dem Alter mit 15, wenn alle gemütlich im Bett liegen bleiben und sich höchstens in die Schule quälen, ich meine, in der Berufsschule waren es dann auch noch, da musste der Bäcker damals aufstehen. Um 2 Uhr hat der Wecker geklingelt.
Das ist schon richtig, ja. Das ist in Anführungsstrichen ein Nachteil, kann aber ein Vorteil sein, weil meine ganzen Kumpels früher sind noch auf dem Gymnasium gewesen und mit denen bin ich dann mittags ins Schwimmbad gegangen. Bloß mussten die dann heim zum Lernen und ich habe mich halt hingelegt.
Das sind natürlich die kleinen Vorteile. Frau Meier, was haben Sie denn heute gefrühstückt und wann?
Ja, ich habe vorhin eine Butterbrezel gegessen und Espresso getrunken, ja, wie wir jetzt hier dann schon in München waren. Ja, das ist immer das Highlight. Dann noch was Frisches frühs zum Frühstück. Frische Brötchen oder Brezel.
Haben Sie denn überhaupt Zeit zum Frühstücken daheim?
Unbedingt. Ja. Das Wichtigste am Tag. Frühstück muss sein. Da lasse ich mir auch Zeit. Da lasse ich ja die Zeitung links liegen und lese die durch oder lese die mit durch und dann trinke ich meinen Kaffee und trinke mal und esse 2 weg. Meistens Leberkäse.
Sie brauchen eine gescheite Unterlage, wenn Sie arbeiten. Und ich habe einen Film gesehen in der Abendschau. Das ist ja harte körperliche Arbeit. Sie haben beidhändig an Sauerteig, wie ist der Fachausdruck,
gewirkt.
Gewirkt.
Wir nennen das Wirken, ja.
Also da müssen Sie wirklich...
Man braucht ein bisschen Kraft.
Es ist Handwerk, ja. Man braucht Kraft in den Händen.
Genau. Braucht man, kriegt man aber auch, ist nach ein paar Tagen kein Problem. Es gibt erstmal Muskelkater bei den meisten. Und wenn man sich ein bisschen krumm anstellt, sowieso Haltungsschäden. Aber wenn man dann weiß und es annimmt, wie es der Chef einem zeigt oder der Lehrmeister, dann klappt das wunderbar und ist auch Bodybuilding-Studio
und
während
Sie,
der Arbeit.
Und Sie haben in die Bäckerei eingeheiratet, Frau Meier, und haben jetzt auch eine große Liebe zum Bäckerhandwerk.
Ja.
Seit vielen Jahrzehnten.
Seit vielen Jahrzehnten, ja. Ja, wir sind schon seit 30 Jahren selbstständig und Verkauf macht mir sehr viel Spaß und ist ja auch immer toll, mit den Kunden zu tun zu haben. Das ist wirklich sehr schön.
Ist ja auch ein schönes Produkt. Auf der anderen Seite der Theke stehen lauter Leute, denen Wasser im Mund zusammenläuft, wenn sie ihre feinen Sachen sehen. Wie viele Brote bieten Sie denn an, Herr Meier?
Täglich ca. 15 verschiedene. Mhm.
Das sind zum Beispiel, ich habe es bei Ihnen im Internet gesehen, das ist eine lange Liste, was es alles gibt bei Ihnen.
Ja, also bei uns sind es die Hauptbrote und ja, Franken, fränkisches Landbrot ist unser Hauptprodukt, ist unser absoluter Renner, erfunden von meinem Vater vor über 50 Jahren. Das ist unser Hauptrenner und dann haben wir noch so ein paar gute Brote, wie zum Beispiel das Schwarzwettler, das ich Ihnen heute mitgebracht habe. Das heißt deswegen Schwarzwettler, weil aus unserer Straße im ältesten Teil Miltenbergs dieses Brot entstanden ist. Und das haben wir das Schwarzwettler genannt. Wir werden es nachher beim Auspacken
ja,
sehen.
Ja, jetzt haben wir es noch schön eingepackt.
Wir schön
bin schon gespannt. Wird das in der Größe verkauft? Das ist ein Riesenbrotleib.
Ja, das sind fast 5 Kilo. Und wir verkaufen das zwar auch als Viertel, aber wir haben sehr viele Kunden, die sich das auch schicken lassen. Und die kriegen es dann grundsätzlich am Stück geschickt und tun sich das dann portionieren.
Wie kostbar ein gutes Brot ist, unser täglich Brot. Das ist Ihr Broterwerb. Und ein gutes Brot ist eine Delikatesse eigentlich. Und leider wird es oft nur als Unterlage für das, was drauf ist, geschmäht. Wie schön das Handwerk ist, wie gut Brot ist, wie gesund Brot ist und wie Sie überhaupt staatlich geprüfter Brotsommelier geworden sind, darüber unterhalten wir uns gleich. Unser täglich Brot haben wir hier vor der Nase von Meyers Beck aus Miltenberg in Unterfranken. Jetzt packen wir es aber mal aus, Herr Meier. Jetzt möchte ich mal wissen, was Sie als Brotsommelier machen, wenn Sie jetzt zum Beispiel, wenn Sie das jetzt nicht Ihr eigenes Brot wäre.
Wenn es nicht das eigene wäre,
ja, da würden
packe
Sie
ich selten aus. Eigentlich nie.
Nee. Dann packen Sie mal das eigene aus. Das ist jetzt der berühmte...
Das klappt wunderbar.
Hier ist nochmal...
Schwarzviertler.
Oh, also jetzt muss man es mal beschreiben. Das sieht aus wie aus so einem Märchenbuch. Das ist der große Leibbrot, wie in einem Schulbuch, wenn man Brot sieht. Das ist ein dunkles Brot, ich nehme an, das ist ein Sauerteigbrot.
Richtig.
Sie erklären, Sie sind der
Ja, ja, ich habe jetzt gedacht, ich höre mal zu, aber fast habe ich schon gedacht, ich habe eine neue Brutzumli neben mir sitzen.
Nein, die, schöne so Kruste, wirklich. Die schöne Kruste ist es, dass es die Kruste auch aufspringt.
Genau, das wollen wir auch. Warum wollen wir das? Also was wir vor uns haben, ist ein Schwarzwirtler. Man sieht es, es ist rund, hat Krustenrisse, so nennen wir das, von hell nach dunkel mit dem Schatten des Mehls. Und das Wunderbare an diesen Krustenrisse ist schlichtweg der, dass wir die Oberfläche, die Kruste, erweitern. Wir haben mehr Krustenanteil durch diese Risse. Die Hitze kann dann in das Brot nach innen dringen, stärker wie wenn es ein glattes Brot ist. Und dadurch erreichen wir mehr Aromastoffe, sprich Röstaromen. Bekannt vom Kaffee. Der Kaffee wird ja nur über Röstaromen hergestellt. Und das erreichen wir bei so einem Krustenriss oder bei dem Krustenriss in so Broten auch. Und das ist das Tolle an diesem Brot, dass wir über die ganze Fläche der Schnittfläche oder über das angeschnittene Brot dann schöne Röstaromen von außen haben. Und wenn wir es dann mal anschneiden nachher, dann sehen wir, dass wir eine tolle, kräftig gebackene Grume haben. Und in der Grume haben wir dann unsere roggenhaltige Ansicht, nämlich fast 90% Roggen, 10% Weizen. Und durch dieses Doppelbacken, wie wir das nennen bei diesem Brot, haben wir nicht nur schöne braune, sondern auch, wie der Name sagt, schwarze Kruste. Und gerade die schwarze Kruste, die haben wir die meisten Geschmacksaromen drin.
Oh, drum habe ich damals eben die 4 Scherzerl angeschnitten. Ja. In der Kruste schmeckt es am besten. Also das ist ja wirklich ein traumhaft schönes Brot. Das sieht aus, wie es einfach gehört. Wie haben Sie gesagt, der Schatten des Mehls, ganz poetisch. Sind Sie deshalb Brotsommelier geworden? Oder wie und wann sind Sie Brotsommelier geworden?
Geworden bin ich 2015 mit 13 anderen Kollegen. Wir waren weltweit der erste Kurs in Weinheim an der Bundesakademie, der damals neu ausgerufen worden ist. Wir waren ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus ganz Deutschland, einschließlich einem Österreicher, den ich gern grüße von hier. Vielleicht hört er zu, ein toller Typ gewesen.
Stimmt, in Österreich hat viel BR Heimat gehört.
Das glaube ich, ja. Der mit Sicherheit, ja.
Dann grüßen Sie ihn doch gleich richtig. Ja. Wie heißt er denn?
Ignaz.
Also Ignaz, Brotsommelier scheint ein interessanter Zusatzberuf zum Bäckermeister zu sein.
Definitiv, ja. Es ging eigentlich darum, es ist wunderschön, Bäckermeister zu sein, es ist wunderschön, Bäcker Brot zu backen, es ist wunderschön, Brot zu verkaufen und trotzdem irgendwie was hat gefehlt. Und ganz ehrlich, ich wusste es nicht, bis ich dann selber den Brotsommelier gemacht habe. Und dann wusste ich, was uns fehlt.
Jetzt bin ich gespannt.
Nicht der Beruf des Brotsommeliers ist es, sondern die Degustierung des Brotes beim Kunden. Mhm. Und Pairings erstellen oder Dreiecksbeziehungen herstellen von Brot mit zum Beispiel Wasser, zum Beispiel Bier oder Wein, mit Käse oder Wurst und Fleisch. Und das war eigentlich das Hauptinteressante und das war auch meine Intention als Brotsommelier. Meine Facharbeit habe ich darüber geschrieben. Variationsmöglichkeiten fränkischer Genüsse unter Berücksichtigung des Frankenbrotes. Mm. Und ich bin dann auch hergegangen und habe dann 3 verschiedene fränkische Brote, nämlich das Schwarzwirtler, das wir vor uns haben, das fränkische Landbrot.
Von Ihrem Vater erfunden?
Von meinem Vater erfunden, jawohl. Und den gewürzten Franken. Mm. Diese 3 Brote habe ich dann einfach mal gepaart, wie gesagt, mit Wurst, mit Käse, mit Wein und Bier. Und dann kamen unterschiedliche Bewertungen raus und aus den Pairings haben wir dann Dreiecksbeziehungen gesucht. Und da muss ich sagen, das sind ja sehr unangenehme und auch sehr, sehr positive Ergebnisse rausgekommen.
Na gut, weil wir gesagt haben, Brot wird immer so unterbewertet, das ist so was Selbstverständliches. Beim Essen wird immer ein riesen Tamtam drum gemacht, welcher Wein zu welchem Gericht passt. Beim Brot wird es oft ignoriert und das ist das, was Ihnen auch ganz wichtig ist, welcher Wein zum Beispiel zu einem Brot passt und dass es dann ganz unterschiedliche Ergebnisse auf dem Gaumen, auf der Zunge geben kann, dass das Brot anders schmeckt und dass der Wein anders schmeckt. Also die Kombination ist ganz, ganz wichtig.
Genau. Da ist es extrem wichtig und da kann man sich eigentlich auch ein gutes Abendessen
komponieren.
Komponieren oder Oder
versaut.
Versaut ist, ja, so hätte ich es jetzt nicht sagen wollen, aber genau so ist es, ja.
Und was waren die unangenehmen und die angenehmen Ergebnisse?
Also die angenehmen Ergebnisse waren wirklich zum Beispiel jetzt gerade in unserer Gegend, im Raum Miltenberg, Kurfranken, gibt es wahnsinnig viel Bacchusweine. Mhm. Und diese Bacchusweine, die ja sehr lieblich zum Teil ausgebaut sind, die dann kombiniert mit einem fränkischen Landbrot oder diesem Schwarzviertler zusammen, die pushen beide Sachen, nämlich den Wein, der wirkt frischer, der wirkt so fast schon perlig und das Brot kriegt so eine leichte Zitrusfrüchte-Aroma-Note, nämlich es schmeckt einfach noch frischer, selbst wenn es von 2-3 Tagen alt ist.
Interessant.
Ja. Und das Negative, kann man auch so sagen, habe ich schon mal am eigenen Leib erlebt, wie ich bei einem Winzer war und habe eben mein eigenes fränkisches Landbrot bei ihm gegessen zu einer Scheibe Käse. Und dann habe ich den Wein dazu getrunken und habe damals gesagt, dein Wein ist sauer. Heute weiß ich warum. Also der Wein kann nichts dazu, der war gut. Mein Brot war gut, aber die Kombination, einen kräftigen fränkischen Rotwein und ein natursäurehaltiges Brot wie eben unser fränkisches Landbrot oder unser Schwarzviertler, die passen nicht. Die ziehen regelrecht den Gaumen so richtig zusammen.
Und wie das? Entsteht da zu viel Säure in der
genau,
Kombination?
Genau, diese zwei Säuren mögen sich einfach nicht. Und wenn die dann im Gaumen zusammen, beim Verspeicheln zusammenkommen, das ist einfach nur noch Säure pur im Hals und auf der Zunge.
Und das ist zum Beispiel etwas, was man in der Ausbildung als Brotsommelier auch lernt, was zusammenpasst.
Ja, genau. Das ist
und
eine
warum?
Der wichtigen Sachen.
Und warum nicht?
Und warum nicht? Das kann natürlich dann der Bäckermeister gut sagen, aus Richtung Brot. Und der Brotsommelier macht es dann wirklich aus Richtung, wir mussten auch bei unserem Brotsommelierkurs, und das war ganz wichtig, nicht nur, dass wir über Weine und Bier und die Herstellung gesprochen haben, sondern wir mussten auch alles probieren. Und mit probieren meine ich leider nur probieren. Wir haben es vorhin so schön gesagt, der Winzer spuckt es aus und auch das mussten wir. Also man kam sich schon ein bisschen komisch vor. Nee, auch das mussten wir machen und haben wir dann auch gemacht. Wirklich hergegangen und haben nur kleine Reiterli aufgeschnitten und dann auch wirklich nur ein Tröpfchen Wein und das miteinander verspeichelt, um dann einfach mal festzustellen, wie wirken die aufeinander.
Und was aber interessant ist, wenn man das so bewusst zu sich nimmt in dieser Kombination. Ich meine, Sie probieren ja viel, was Sie produzieren in der Backstube, aber in der Kombination, glaube ich, hatten Sie es vorher nicht so groß ausprobiert. Oder
man könnte auch sagen, überhaupt nicht. Nee, gar nicht.
Sie sind ja ein Feinschmecker.
Ja, klar. Nein, vorher wirklich nicht. Das habe ich bis zu dem, dass ich mein Brotsommelier gemacht habe, eigentlich alles nur aus der Richtung meines Produktes gesehen. Mhm. Und alles andere war dann, Randerscheinung. Ja, und ich hätte auch nie ein Brot probiert und dann gesagt, der Wein muss mir jetzt dazu schmecken. Und heute gehe ich wirklich, wenn wir Abendessen gehen und ich werde als erstes gefragt, wissen Sie schon, was Sie trinken? Sage ich, nee, weiß ja noch nicht mal, was ich esse. Und dann wird man schon angeschaut und dann erkläre ich Ihnen auch, warum. Ich weiß noch gar nicht, ob das und das dann wirklich zusammenpasst. Mittlerweile habe ich die Erfahrung, kann sagen, da bin ich mir fast sicher, das passt zusammen oder es passt nicht zusammen. Und so entsprechend bestelle ich dann mein Trinken bzw. mein Essen.
Haben Sie Ihren Gaumen da mehr schulen müssen oder hat sich das von selber ergeben? Weil man muss ja nach einer Weile, das ist ja wie beim Riechen, nach 3 oder 4 unterschiedlichen Gerüchen muss man dann an was anderen schnüffeln. Und so ist es, glaube ich, auch beim Probieren, dass man es wieder angeblich neutralisiert. Wobei bei Weinproben ja dann immer gern Brot gereicht wird. Kann ich mir jetzt vorstellen, nach dem, was Sie mir erzählen, dass das gar nicht so passend ist, dass es
Nein,
eben nicht neutralisiert.
Nein, das macht man auch nicht mehr, hat man früher. Also die Nase neutralisieren ist relativ einfach. Man geht her und tut es an sich selber riechen. Unparfümiert, am Oberarm oder am Arm. Einfach nach dem 3. oder 4. Brot oder nach 2 Broten schon einfach mal, wenn man das Brot aufgeschnitten hat oder gebrochen hat, einfach mal so leicht auf das Brot ein bisschen draufblasen. Dann kommt das Aroma des Brotes zurück. Und wenn man dann nochmal neu starten will, einfach an sich selber riechen, dann neutralisiert man die Nase regelrecht mit seinem eigenen Geruch. Mhm. Und dann kann man nochmal anfangen. Wenn man dann wieder anfängt, dann riecht man wieder komplett neu. Beim Schmecken ist es ein bisschen anders. Das ist jetzt das Schöne für uns Bäcker. Wenn man einen Wein zwischendurch trinkt, fängt jeder Geschmack neu an. Aber es ist nur bei Wein. Das heißt, ich kann einen Weißwein trinken und dann einen Rotwein oder einen Bacchus und dann einen Silvaner oder sonst was. Und dann habe ich immer sofort genau den gleichen Geschmack von dem Produkt in Mund. Mit Bier klappt es nicht. Dann habe ich immer den Vorgeschmack vom Vorbier. Beim Brot genauso. Ich habe immer den Vorgeschmack vom vorigen Brot drin. Und deswegen mit Wein kann man, ich sag mal, neutralisieren.
Und warum funktioniert es mit Wein und mit Bier nicht?
Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Hm. Soweit bin ich jetzt nicht in der Materie drin. Aber nee, so ist es.
Weil Sie lieber Wein trinken.
Ja. Ja. Ja, ja. Mache ich sehr gern, ja.
Und worauf muss man achten bei der Kombination Bier und Brot? Weil Sie ja gerade gesagt haben, mit dem Bier ist es ein bisschen schwieriger als mit dem Wein. Welches Bier passt zu welchem Brot nicht? Oder umgekehrt, welches Brot passt nicht zum Bier?
Falsch rum. Wirklich, welches Bier passt zum Brot überhaupt? Jetzt sind wir gerade in München, ne? Trinke Bier mit auf München, aber genau das ist das Problem. Die Brote, also die Natursauerteigbrote, die wir gerade in Franken haben, die neutralisieren fast alle Biere zum neutralen Geschmack. Bei Blindverkostung oder hat man fast immer nur einen wässrigen Geschmack des Bieres. Das heißt, die Natursäure des Brotes, wie jetzt das Schwarzviertler oder Fränkische Landbrot, überlagern grundsätzlich bei jedem Bier die Aromastoffe. Lediglich obergärige Biere wie ein dunkles Weizen, das sehr malzhaltig ist, das kann gegen Natursauerteigbrot mithalten. Aber untergärige Biere wie Hels oder Pilz, die haben ein echtes Problem. Die schmecken eigentlich nach Wasser.
Das ist ja bei der klassischen bayerischen Brotzeit dann ein Problem.
Ja.
Eine Brotzeit mit Brot und was weiß ich, einen Leberkäse oder einen guten Emmentaler und halbe der Maß Bier dazu.
Ist immer der führende oder der geschmacksgebende Punkt ist definitiv das Brot.
2015 haben Sie die Ausbildung gemacht, Herr Meyer, zum Brotsommelier. Das war eher dann so eine amüsante Zusatzgeschichte, aber es hat Ihr Leben sehr verändert.
Das war ja amüsant, genau. Ja, irgendwie muss mir 2014 ein bisschen langweilig gewesen sein. Ich habe in einer Fachzeitschrift dann
gelesen. In dem Beruf?
Ja, genau.
Da lacht Frau Meyer.
Ja, aber so war es wirklich, ja. Ich habe das gelesen, dass die Akademie in Weinheim sich überlegt, einen Brotsommelier-Kurs aufzulegen. Habe mir die Unterlagen mal schicken lassen. Wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, was auf mich zukommt. Habe das dann mich angemeldet und wie ich dann die Zusage bekommen habe, kurz vor Weihnachten 2014, wusste ich, im Februar geht's los. Und dann bin ich im Februar 2014 nach Weinheim. 15, ja. Der Vorabend war schon ganz lustig. Ich habe mit meiner Frau meine Tasche gepackt und habe dann gesagt, so, ich weiß gar nicht, was die mir beibringen wollen über Brot.
Sie wissen ja schon alles von klein auf.
Das habe ich mir auch gedacht, um dann nach ungefähr 3-4 Stunden zu wissen, okay, das ist was anderes hier, wie du gedacht hast. Und also ich muss sagen, am ersten Tag war ich richtig platt. Wir haben nur mal die Themen angerissen, die auf uns zukommen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wie sich Gebäcke verhalten mit anderen Produkten, wie gesagt Wein, Brot. Um nur mal darüber, nur mal angerissen, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Wir haben dann auch, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, lernen müssen, wie man Brot prüft, wie man Brot degustiert, wie man Brot dem Kunden nahebringt oder dem Verbraucher nahebringt, was man mit Brot eigentlich alles machen kann. Also das heißt, wenn ein Brot alt ist oder trocken ist, dass ich es nicht wegschmeißen muss, dass ich das weiterverarbeiten kann, zum Beispiel zu Cashmichel und so weiter. Das waren lauter solche Themen, die wir natürlich angesprochen haben. Es ging aber natürlich auch darum, um die Situation oder nicht nur um die Situation, sondern was ist denn eigentlich das Brot über das ganze Jahr gesehen? Also das Brot ist ja auch ein bisschen Glauben. Die religiöse Situation von Brot über das ganze Jahr gesehen, nicht nur im katholischen Bereich, sondern auch im jüdischen oder überhaupt in der Weltreligion.
Brotbrechen, ja.
Genau, erscheint immer und überall und auch das haben wir gelernt. Wir haben auch gelernt, wie Brot wo heißt auf der Welt, warum Brot immer so einen hohen Stellenwert hat. Es hat einen hohen Stellenwert und trotzdem wird es verramscht. Und das ist das Schade daran. Und der Brotsommelier, der hat wirklich mich persönlich und alle in meinem Umfeld, die habe ich nämlich dann mitgerissen, das muss man so deutlich sagen. Also meine Frau kann ein Lied davon singen. Die musste meine Facharbeit dann nämlich 100-mal gegenlesen. Also sie war meine Lektorin und meine Schreibassistentin, wenn ich das so sagen will, und Beraterin.
Und Inspiration.
Und Inspiration. Also wir haben dann wirklich alles wirklich alles rund ums Brot, von der Geschichte bis zum Verbrauch, neu gelernt, neu entwickelt und neues Verständnis erarbeitet.
Das haben Sie in Ihrer Ausbildung gar nicht gelernt gehabt?
Nein, das lernt man als Bäckerlehrling oder als Bäckermeister leider nicht. Oder zum Glück
hat sich da jetzt was verändert, seit es überhaupt Brotsommeliere gibt? Das ist ja staatlich geprüft, also ist das ein Ausbildungszweig?
Es wird ein Ausbildungszweig, soll ein Studienzweig sogar werden und das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ja, es hat sich viel geändert. Uns ist erstmal richtig als Brotsommelier so nach dem Motto, für was brauchen wir das? Von alteingesessenen Bäckermeistern, die gesagt haben,
ja, verständlich.
Was die wollen Handwerk die junge Kelle da? Wobei ich zu dem Zeitpunkt schon 25 Jahre Bäckermeister war. Also so jung war ich dann auch nicht mehr. Also ich war einer der Ältesten bei uns im Kurs, wenn nicht sogar der Älteste, ich weiß jetzt nicht mehr ganz. Aber wir hatten auch Meister dabei, Jungmeister, die gerade mal frisch von der Meisterschule gekommen sind oder erst 1-2 Jahre im Meister hatten. Und viele haben gesagt, so ein Schmann, jetzt braucht man nur einen Brotsommelier. Für was ist das überhaupt gut? Und dann habe ich dann aber relativ schnell den Wind aus den Segeln nehmen können, indem ich ihnen erst mal erklärt habe, dass wir kein Gegner vom Bäckermeister oder vom Bäcker oder vom Brot sind, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen aus dem Brot wieder den Stellenwert erheben, den das Brot verdient hat. Und das nicht nur als Sättigungsbeilage oder
Belagsunterlage.
Ich nenne es ganz gern kritisch immer mal Belagsträger. Nee, das ist eigentlich zu schade für ein Brot. Dafür ist es einfach zu viel Arbeit, zu viel Aufwand, zu viel Wissen rund ums Brot.
Gutes Material.
Gutes Material, ganz, ganz wichtig, ja. Und es fängt ja nicht nur beim Bauer an, der ein gutes Getreide machen muss oder ein gutes Getreide wachsen lassen muss, sondern das geht über den Müller, der dann Mehle mischen muss, damit wir hochprozentige Qualitätsprodukte machen können, also gute Qualitätsmehle schaffen können. Und dann in der Teigmacherei, die Bäcker müssen dann mit den Widrigkeiten, die wir über so manche Jahre haben, entweder zu viel Wasser oder zu wenig Wasser, zu viel Sonne, zu wenig Sonne, möchte der Verbraucher ja immer ein gleiches Brot haben. Und wir in der Backstube machen das einfach mit der Hand und können dann halt mit unseren genialen Händen dafür sorgen, dass wir keine Zumischungen machen müssen, die das Brot dann maschinengängig machen, die das Brot gleichmäßig machen, sondern wir machen das mit der Hand und mit der Erfahrung von den Bäckern in der Backstube. Und das ist das Schöne an unserem Beruf des Bäckers.
Das klingt aber auch schön, so wie Sie es erzählen. Also was arbeitet man dann als Brotsommelier, als staatlich Geprüfter? Ist man dann Brotsommelier als Beruf oder ist es ein Zusatzzweig zu Ihrem Bäckerhandwerk?
Also bei mir ist ganz klar ein Zusatzzweig und ich berate dann auch immer wieder gern Winzer vor allem. Die sind meistens interessiert, meistens sogar die Winzer oder nicht meistens, sondern ganz besonders die Winzer, die, ja, ich sag mal, die gehobenen Weine machen, die dann wirklich auch anrufen und sagen, pass auf, ich habe jetzt den und den Wein. Wäre es mal möglich, dass wir einfach mal dein Brot dazu probieren, dass wir uns mal das zusammensetzen, was wir da machen können. Und wir haben auch Winzer, die speziell ein Brot von uns nehmen und das auf der Karte anbieten und dann den passenden Wein und den passenden Käse und sagen, in der Kombination kannst du es bestellen, anders liefere ich es dir nicht aus. Aber wirklich, und das ist toll. Und dann sind die Leute begeistert, wenn sie es gegessen haben. Oder wenn ich über Facebook also mal so ein paar Pairings ins Netz stelle, mit die ich erarbeitet habe. Und dann kommen wirklich per E-Mail oder Anruf Mitteilungen und sagen, Mensch, tolle Idee, hätte ich so nie gegessen.
Also Pairings sind Kombinationen.
Kombinationen, zwei.
Also Vorschläge.
Vorschläge.
Degustationsvorschläge sozusagen. Jawohl. Vom Brot.
Naja, besser bekannt aus der Gastronomie, ne, oder aus der gehobenen Gastronomie, die ja auch sagen, trink den Wein zu dem Fisch oder zu dem Fleisch oder zu den Beilagen. Warum? Die machen sich da schon Gedanken. Und das haben wir Brotsommeliers natürlich auch gemacht.
Und haben Sie dann schon eigene Brotsorten erfunden für bestimmte Weinsorten?
Ja, gerade bin ich wieder dabei und habe wieder eine neue Idee. Die letzte Idee, die ich komplett ausgeführt habe, kam aus dem Bienensterben raus. War ganz lustig. Unsere Landwirte im Landkreis haben mich angesprochen und haben gesagt, Mensch, mit dem Bienensterben haben wir ein Problem. Wir müssen diese Blühstreifen machen, dürfen nicht mehr düngen, wir dürfen nicht mehr sprühen und so weiter. Wir müssen dort andere Getreide anbauen. Wir werden dort alte Getreide wieder anbauen und werden dann hergehen und die einfach weniger also den höheren Schalenanteil haben. Diese Getreide sind wesentlich teurer. Was können wir mit den Getreide machen? Mhm. Da habe ich gesagt, also macht nicht lang rum, bringt mir mal die Getreide. Sagt mir, was ihr euch vorstellt. Und dann haben sie gesagt, ja, wir wollen auch gerne den Honig eben wegen dem Bienensterben mit reinbringen in das Brot. Und dann habe ich gesagt, gut, können wir auch machen. Dann ist ein anderer Landwirt gekommen, ja, ich baue doch den Fenchel und den Kümmel bei mir im Hof an. Und dann habe ich gesagt, Mensch, kannst ja sagen, ist der Markus Link. Habe ich gesagt, du Markus, bring mir einfach mal deinen Kümmel und deinen Fenchel. Ich schaue mir das alles mal an und ich glaube, ich habe eine gute Idee. Und dann habe ich die Produkte gekriegt. Und dann bin ich hergegangen und habe den Kümmel und den Fenchel leicht gemahlen, habe in den Honig eingelegt, damit diese extremen Spitzen, die mancher Fenchel, also sein Fenchel ist schon sehr aromatisch und hat sein Kümmel, damit diese Spitzen, diese ganz extremen Spitzen rauskriege aus diesen zwei Saaten, bin ich hergegangen, habe das in den Honig eingelegt. Und dann habe ich den Dinkel, den sie angebaut haben, angekocht und Wasserbindung gemacht und dann habe ich 50% Roggen dazu und dann haben wir zusammen im Bund Naturschutz und den Landwirten und ein paar Bäckermeistern das Brot entwickelt und das nennt man sie heute Mainlandbrot. Und dann kam natürlich, wie sich's gehören muss, auch der ein Winzer dazu, beziehungsweise nicht einer, sondern ein ganz interessanter.
Die Franken sind Genießer.
Ja, ja, und das ist ein wahnsinns toller Typ, der Willi Striezinger, das kann ich so sagen, kommt ein bisschen schlappig daher und ist aber ein absoluter Bio-Fan und hat nur noch Bio-Weine und sagt dann zu mir, ja, ich möchte, dass da ein Wein dazu schmeckt. Und da habe ich gesagt, Willi, ich sage dir jetzt, was für ein Wein dazu schmeckt, ohne dass wir es probiert haben. Und denn, wenn du sowas im Angebot hast, bring es mal mit. Und dann hat er mich angeguckt, wie willst du das wissen? Habe ich gesagt, glaub mal einfach mal was. Probier mal aus und dann probieren wir es aus. Und er hat dann einen Bio-Johanniter mitgebracht und wir haben dann das Mainlandbrot, so heißt es auch. Das dürfen übrigens alle Bäcker in der Innung bei uns am Bayerischen Untermain backen und verkaufen. Allerdings nur Innungsmitglieder, weil wir wollten uns ja von der Industrie abheben oder wollen uns von der Industrie abheben.
Das kann man sich dann auch schützen lassen.
Das hat sich der Bund Naturschutz und der Landkreis Miltenberg, also der Landrat, haben dafür gesorgt, dass das geschützt ist und nur für uns Handwerksbäcker benutzt werden darf. Und das ist auch toll so. Und dann haben wir einen Bio-Johanniter probiert und dann der Willi Striezinger, ich vergesse das Gesicht nicht, der ich nenne es jetzt mal positiv, der alte Knacker, hat dann gestrahlt wie ein kleines Kind und hat sich gefreut, dass sein Wein so extrem gut zu dem Brot schmeckt. So ist es zum Beispiel beim Mainlandbrot. Und jetzt habe ich eine neue Idee. Den Namen habe ich mir nicht geschützt. Ich hoffe, dass es auch
dann sagen Sie es lieber nicht.
Soll ich es nicht sagen? Gut, dann lassen wir es. Aber ich habe einen schönen Namen, neue, für ein neues Brot und habe auch eine Idee dazu. Es wird ein viereckiges Brot im Kasten gebacken und das soll dann so eine spezielle Kruste von außen bekommen.
Aber dann hat Sie wirklich diese Brotsommelier-Ausbildung inspiriert, ganz andere Dinge zu machen, als Sie es vorher in den 25 Jahren gemacht haben, wo Sie Ihr Bäckerhandwerk ausgeübt haben.
Ja, definitiv. Ja, also ich fange halt heute Spinnen an, nenne ich es jetzt einfach mal positiv.
Das ist herrlich.
Genau.
Wenn man ein bisschen rumspinnt, dann entsteht was Neues.
Ja, ja, das sage ich an der Meisterschulausbildung ganz gern. Spinnt einfach mal ein bisschen. Nee, auch mir ist es dann wirklich so gegangen, dass ich einfach gesagt habe, ich tue jetzt mal einen Sauerteig in einem Rotweinfass ziehen, um zu merken, wie reagiert ein Natursauerteig im Rotweinfass.
Das ist doch toll. Ist ja auch ein Naturprodukt und es arbeitet ja, am Brot arbeitet ja. Also da ist Sauerteig drin, das verändert sich ja ständig. Wie Brot überhaupt funktioniert, was in einem guten Brot drin ist und wie der Sauerteig arbeitet, darüber unterhalten wir uns gleich weiter, Volker Meier. Und ich würde sagen, nach der Musik knacken wir mal das Brot. Sie haben gesagt, ja. Sie haben gar kein Messer dabei und das braucht man nicht, weil man Brot ja gut brechen kann. Genau. Und dann hören wir wirklich die Kruste knacken. So, lieber Brotsommelier, jetzt walten Sie mal Ihres Amtes. Wir haben Ihren schönen Leib, den Sie vorhin schon so poetisch beschrieben haben, kein Brotmesser da. Man arbeitet schon meistens mit dem Brotmesser.
Eigentlich nur. Und es ist auch besser.
Und als Brotsommelier auch? Oder muss man da eher schauen, wie die Konsistenz ist, wie es verarbeitet ist, dass man es ohne Messer macht, was wir jetzt gerade vorhaben?
Dann ist es mit Messer besser. Warum? Weil der Kunde und Verbraucher ja das Brot auch geschnitten hat. Außer beim Baguette zum Beispiel, das reißt man ja in der Regel immer. Aber bei einem großen Bauernbrot, Schwarzwürtlerbrot, fränkischem Landbrot, das schneidet man. Und gerade wenn wir als Brotsommelier auftreten, tun wir auch dieses, über die Haptik des Brotes, über die Streichfestigkeit des Brotes reden und so weiter. Aber ich finde es jetzt wirklich für uns zwei hier beim Interview oder beim Ratsch fast irgendwie poetischer, einfach mal ein Brot zu brechen, ja. Also ich mache das jetzt einfach mal.
Oh.
Gut.
Jetzt haben sie einen riesen Anschnitt runtergerissen, genau da, wo die Kruste aufgebrochen war. Oh, jetzt sieht man, wie schön dieses Brot ist. Jetzt haben wir das Papier noch ein bisschen rascheln.
Jawohl.
Und jetzt haben sie ein richtig großes Stück abgebrochen.
Und ich muss sagen...
Oh, und jetzt riecht's.
Danke, liebe Bäcker, ihr habt heute Nacht wieder gut gearbeitet. Das kann ich mal so deutlich gleich sagen.
Jetzt beurteilen Sie mal das Brot.
Ja, wenn ich das jetzt...
Danke, liebe Bäcker. Ja. Riecht köstlich.
Riecht auch schon gut, jawohl. Habt ihr euch echt angestrengt.
Wann ist denn das entstanden, das Brot? Heute Nacht?
Wann ist das entstanden? Das müsste ich jetzt eigentlich ein bisschen anders sagen. Wir haben heute Dienstag. Angefangen haben wir mit dem Brot am Samstag. Mhm. Das heißt, am Freitag hat er Anstellgut weggenommen vom vorherigen Sauerteig.
Also vom Sauerteig, den klassischen Sauerteig, den jeder Bäcker hat, jawohl, ein Stück genommen.
Hat er einfach sich ein Stück weggebrochen, nämlich ungefähr ein Zehntel nehmen wir. Und von dem machen wir dann einen Grundsauer. Den Grundsauer haben wir am Samstag gemacht. Dann haben wir den Grundsauer bis Montag stehen lassen. Am Montagmittag, wie der letzte Bäcker Feierabend gemacht hat, hat er den ersten Teig für den Dienstag gemacht, also sprich für heute. Und heute früh, heute Nacht, wie der erste Bäcker gekommen ist, hat er dann den Brotteig fertig laufen lassen, fertig geknetet, ausgeknetet, hat ihn abgebogen, rund gewirkt und dann vorher in den Backofen gebracht. Und der Ofenbäcker hat ihn heute früh gebacken. Dem habe ich gestern Abend noch geschrieben: Mensch, Norbert, ich habe vergessen, Brot zu bestellen. Kannst du mir das morgen früh gleich weglegen? Ja, natürlich kann ich das. Wann holst du ihn? Habe ich ihm gesagt, dass ich kurz vor vier in der Backstube bin und es hole. Und dann hat er gesagt: Oh, da muss ich aber Gas geben, dass ich fertig bin, bis du kommst. Und ja, es hat geklappt.
Aber schön, wie Sie es jetzt auch gerade erzählen, dass ein Brot, das am Dienstag fertig ist, am Samstag eigentlich schon beginnt.
Beginnt, ja.
Und nicht in Zeiten von Backmischungen schnell was zusammenmischen, bei hohen Temperaturen reinhauen. Natürlich wird ein Brotbackofen, hat ja hohe Temperaturen, sondern wie das langsam entsteht. Und das ist ja auch ein Fermentierungs- oder Gärungsprozess, was alles dazugehört, die einzelnen Arbeitsschritte. Ist eigentlich schön, was das für ein kostbares Lebensmittel ist. Da ist nämlich nur Leben drin. Ein Brot ist ja nichts tot. Ein gutes Brot ist ja nichts Totes, sondern ein lebendiges Lebensmittel, ein lebendes Lebensmittel.
Und das ist so ein schönes Wort, Lebensmittel. Und das sollten wir uns eigentlich permanent um die Ohren hauen, das Wort Lebensmittel. Und nicht Sattmacher oder Stopfer oder sonst was, sondern Lebensmittel. Wir können von Brot und Wasser kann der Mensch leben. Aber
nicht nur hinter schwedischen Gardinen, sondern im Prinzip
Im Prinzip auch, was natürlich nicht notwendig ist. Aber es soll nicht eine Untergrundlage oder ein Belagsträger sein, sondern ein Lebensmittel. Und wir haben ja hier ein Genussmittel. Und wenn man sich die Zeit, die jetzt wir und auch die ganzen Handwerksbäcker nehmen, für ein Brot herzustellen, wenn man das mal sich anschaut, wie viel Erfahrung, wie viel Zeitaufwand da drin steckt. Natürlich steht keiner neben dem Sauerteig und wartet, bis der reif ist oder angegärt ist, um dann sein Anstellgut wegzunehmen oder seinen Grundsauer zu machen oder den Vollsauer. Oder steht da nicht neben der Deichmaschine und wartet, bis der Kessel ausgeknetet ist.
Es ist immer was zu tun in der
Backstube. Es ist immer was zu tun. Aber allein sich diese Zeit zu lassen, dass so ein Sauerteig einfach mal 24 Stunden stehen muss, ein Grundsauer, oder dass der Vollsauer mal 12 Stunden noch stehen soll und dass ein Brotteig einfach mal 4-5 Stunden Ruhezeit hat oder sogar noch länger, wie in unserem Fall bei dem Schwarzwerdler. Das lassen wir fast 20 Stunden stehen. Teigruhe, einfach Teigruhe. Da brauchen wir keine Hefe reintun. Gut, wenn es natürlich so wie vor 14 Tagen minus 14 Grad hat, dann ist bei uns, selbst in der Backstube, wird es dann irgendwann einmal ein bisschen kalt, wenn die Heizung nicht Vollgas läuft. Aber da brauchen wir wenig Hefe, bis fast gar keine. Und Hefe und keine Zeit zu verwenden, das ist unser Problem bei der Ernährung, die uns krank macht. Und lange Teigführungen, wie es der Handwerksbäcker macht oder wie er es gelernt hat und die meisten Handwerksbetriebe auch machen, das ist die Zukunft, beziehungsweise das ist das Einzige, wie wir dieses Lebensmittel weiter nutzen können. Diese ganzen Unverträglichkeiten kommen leider durch schnell hergestellte Lebensmittel.
Und schlecht hergestellte Lebensmittel. Was ist denn das Gesunde am Brot?
Ganz sicher eins.
Außer jetzt Unverträglichkeiten, was manche Leute haben, die
Unverträglichkeiten. Ja, wie gesagt, die kommt aber definitiv, also diese Unverträglichkeiten kommen definitiv nicht daher, dass sie immer Brot gegessen haben. Natürlich gibt es da Ausnahmen oder kranke Menschen, ganz klar. Aber was ist der größte Vorteil ist einfach, durch diese lange Herstellung oder diese lange Teigführung habe ich lange Eiweißketten und Bausteine. Und die kann der Magen und der Darm sehr gut aussortieren und kann die benutzen, diese klassischen Foodmaps, wie man es heute nennt. Damit kann der Körper richtig Energie rausziehen aus dem Produkt, in dem Fall dem Brot. Und das kann ich nur bei langsam und mit viel Zeit hergestellten Lebensmitteln. Und da ist völlig egal, ob das jetzt Brot ist, Wurst, Käse, Fleisch, selbst bei Getränken. Schnell hergestellte Getränke auch sorgen dafür, dass ich schnell Kopfweh kriege, sie nicht gut aufnehmen kann, nicht verdauen kann. Und beim Brot ist es ganz extrem.
Und Brot, wie Sie gerade gesagt haben, ist nicht nur ein Sattmacher, sondern dadurch, dass es ja fermentiert ist, ist es auch ein gesundes Produkt, wo ziemlich viel drin ist, Getreide, Gewürze. Und wenn man es langsam isst und genießt, ist es ein gutes Grundprodukt, um in den Tag zu starten.
Definitiv, ganz sicher. Und ich empfehle immer, frühs ein leichtes Produkt zu essen. Jetzt sind wir wieder beim Weizen. Ich esse grundsätzlich frühs erstmal ein Weizenbrötchen und esse dann zum Beispiel eine dunkle Scheibe Brot oder ein Dinkelkornbrötchen oder sowas. Einfach die Schnellkraft kriegen durch den Weizen, weil durch Weizen kriege ich Schnellkraft, dann habe ich gleich Energie.
Und dann fürs nächste Brot?
Ja, genau, fürs nächste Brot. Und dann,
also zum Essen, nicht zum Backen, ja, ja. Da geht die Produktion ja erst los.
Genau, und dann esse ich einfach noch was, zum Beispiel so eine dunkle Scheibe Brot oder wie gesagt ein Körnerbrötchen und so. Und dann habe ich normalerweise kein Hunger bis zum Mittagessen. Ich darf bloß nicht an der Konditorei vorbeilaufen, die ist gefährlich.
Nicht, dass Sie noch Kuchensommelier werden
will. Nee, dafür esse ich zu viel davon.
Bieten Sie auch süße Sachen an?
Ja, natürlich.
Oh, da lacht Frau Meier.
Ja, da lacht sie.
Ja, Sie müssen es ja probieren, Sie müssen ja schauen, genau, was Sie den Leuten verkaufen. Genau. Also widerwillig müssen es halt dann, was bieten Sie denn alles an? Was hat ein Franken alles für Köstlichkeiten an süßen Sachen?
In süßen Sachen, ja. Bei uns gibt es natürlich diesen klassischen Bienenstich, die Joghurt-Sahne-Törtchen und sowas.
Klingt alles gesund.
Ja, genau. Ist es auch definitiv, halt bloß nicht in den Mengen, wo es ich esse. Aber ja, das ist ein anderes Blatt. Nein, wir haben in Frankenshire diesen Riesenvorteil, dass wir sind ungefähr 9600 Bäcker in Deutschland. Und jede 10. Bäckerei ist in dem kleinen Bundesland oder in dem Bundesbezirk Franken, in den 3 Bezirken von Franken, jede 10. Bäckerei. Und da kann man sich vorstellen, wenn es so kleine Gegend mit so vielen Bäckereien ist, wie viel Vielfalt sich da entsteht. Mhm. Allein das Mainlandbrot, das ich vorhin erwähnt habe, backen momentan so 10, 15, 20 Bäcker. Und ich kann Ihnen eins sagen, bei jedem Bäcker schmeckt es, trotz dass wir das Rezept vorgegeben haben, dass sich bitte jeder dran hält, damit es eben diesen Namen hat, schmeckt es bei jedem Bäcker etwas anders. Beim einen ein bisschen saftiger, beim anderen ein bisschen süßlicher, beim dritten ein bisschen gewürziger. Und das ist einfach das Tolle. Wenn man,
das ist ja auch die Umgebung, macht ja auch viel aus bei so Fermentierungsprozessen, welche Luft wo ist, welches Raumklima ist. Und das ist ja auch das Schöne, dass es nicht alles so einheitlich schmeckt. Und ich glaube, bei guten Naturprodukten wird es auch als Verbraucher einem so bewusst, wenn es anders schmeckt, als man es erwartet oder als man es gewohnt ist. Das ist ja genau das, was wir ja alle wollen, dass der Gaumen gekitzelt wird. Das ist einfach was anderes ist, als es überall woanders gibt. Und das werden Ihre Kunden ja auch sehr schätzen, dass es beim jeweiligen Bäcker so schmeckt, wie man sich wünscht, dass es schmecken soll. Oder dass man sagt, das ist ein gutes Brot, das ist ein guter Bienenstich. Da komme ich gleich wieder her. Jetzt haben wir schon ein großes Stück von diesem Riesenleib abgebrochen. 11:03 ist es. Wir haben noch gar nicht richtig darüber gesprochen, wie der Brotsommelier dann arbeitet, nachdem er so ein Stück abgerissen hat. Darüber unterhalten wir uns dann in der 2. Stunde. Beate und Volker Meier bei mir zu Gast. Ein staatlich geprüfter Brotsommelier, der in der 2. Generation aber Bäckermeister ist und durch diese Ausbildung zum Brotsommelier die Liebe zu seinem Beruf noch intensiviert hat.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Zur zweiten Stunde von unserem kulinarischen Ratsch über gutes Bäckerhandwerk und über den Beruf oder die Ausbildung, Zusatzausbildung zum Beruf des Bäckermeisters oder der Bäckermeisterin, des Brotsommeliers oder der Brotsommeliere. Bei mir zu Gast Brotsommelier Volker Meyer, der aus Miltenberg gekommen ist und ein wunderbares Brot mit einer Kruste mitgebracht hat, das jetzt hier duftend im Studio steht. Erzählt uns nochmal, wie er als Brotsommelier arbeitet, was sich bei ihm, was er uns in der ersten Stunde schon erzählt hat, in seinem Handwerk geändert hat, wie viel bewusster er jetzt auf die Kombination von Geschmack achtet und wie sich das Bäckerhandwerk in den letzten 10, 20 und 30 Jahren verändert hat. Lauter Themen, die wir in der zweiten Stunde noch beratschen. Ich freue mich, dass Sie weiter zuhören. Falls Sie die erste Stunde verpasst haben, können Sie es dann in unserem Podcast nachhören. Beate und Volker Meyer bei mir zu Gast. So, Herr Meyer, jetzt haben wir schon mal die große Kruste und nachdem ich während der Nachrichten ein Stück Kruste probiert habe, merke jetzt, wie mir das Wasser im Mund zusammengelaufen ist. Da kann man dann kaum noch richtig sprechen. Gutes Brot ist eine Delikatesse, darüber haben wir in der ersten Stunde schon gesprochen. Wenn Sie jetzt dieses Brot beurteilen müssten, jetzt haben wir gerade ein Stück abgebrochen. Sie haben in der ersten Stunde gesagt, beim Brotsommelier schneidet man ab, weil man sich ja auf die Seite der Kunden stellt, um etwas zu verkosten. Jetzt machen wir mal weiter. Sie müssen, glaube ich, auch klopfen.
Ja, das macht man eigentlich beim Ganzbrot, aber wir machen das jetzt trotzdem nochmal, damit man es hört. Diesen schönen, hohlen Klang. Dadurch merkt man, das Brot ist schön durchgebacken, wenn das schön hohl
klingt. Ich klopfe jetzt mal oben, Sie haben unten klopft, oben.
Ja? Aber auch, wir klopfen immer
wir
ohne
klopfen
mehr.
An.
Wir klopfen immer ohne mehr Bäcker. Ja,
das ist, jetzt müssen wir uns das Mehl jetzt, ein bisschen wegtun.
Ja, ich weiß gar nicht, warum wir immer ohne klopfen, ja, aber wir Bäcker klopfen grundsätzlich ohne.
Weil es da eine gerade Fläche ist. Oben haben Sie ja die aufgesprungene
das
Kruste.
Das wird da vielleicht der Grund sein. Da aber da haben wir noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
Wir sind hier relativ schallisoliert in unserem Studio. Dann ist wahrscheinlich der Klang ein anderer, wenn die Kruste aufgesprungen ist. Die Melodie des Brotes müssen Sie ja erkennen.
Sag doch, ich habe hier schon einen Partner sitzen. Ich glaube, wir werden den Kurs noch ein bisschen ausweiten müssen.
Ich glaube, als Brotsommeliere hätte ich viel Spaß.
Ja. Ja, wir haben es jetzt angebrochen und trotzdem sieht man die wunderschöne Struktur der unterschiedlich großen Gasbläschen, die natürlich beim Schneiden leichter zu erkennen sind, aber ich sehe sie trotzdem wunderbar, dass das Brot einfach durch die lange Führung, sprich Teigruhe, wunderschöne Gasbildung in sich hat.
Da wird Ihr Bäcker jetzt gerade die Ohren spitzen und denken, schau Chef, ich kann's doch.
Genau. Also, Andi, du hast es gehört, du wirst gerade gelobt.
Ja, Andi, also muss man sie alle loben, ein wunderschönes Brot. Ganz wichtig sind nämlich diese Löchlein.
Genau. Luft, einer der wichtigsten Geschmacksträger. Mhm. Luft, Wasser und Fett. Das sind die drei Hauptgeschmacksträger und Fett haben wir ja im Brot gar nichts mehr. Oder keins, beziehungsweise nicht gar nichts mehr, sondern gar keins. Das Wasser ist verbacken oder verdampft. Haben wir also nur noch als Geschmacksträger die Luft. Und wenn ich hier jetzt unterschiedlich große Krumenbilder habe, dann habe ich ja unterschiedliche Geschmacksaromen. Und das fasziniert an so einem Brot, oder das ist das Interessante an so einem Brot. Da schmeckt das Brot dann verschiedentlich während des Kauprozesses. Und wie wir vorhin ja beim Zwischen der Musik gerade so schön
weil wir mit
konnte,
vollem Mund nicht sprechen wollten.
Jawohl, wollte man nicht. Da haben wir ja schon gesagt, Mensch, jetzt läuft uns das Wasser im Mund zusammen. Und genau das soll auch ein Brot erzeugen, dass es schmeckt, dass ich Geschmäckle habe, dass ich mich darauf freue, dass ich dran riechen kann, dass ich einfach freue, mich da rein zu beißen und sage, jawohl, jetzt habe ich was Gutes im Mund, jetzt schmeckt man es. Und das haben wir bei dem Brot heute definitiv geschafft.
Die Lebensmittel werden ja immer weicher. Man kaut ja viel weniger als früher. Wir haben, glaube ich, einfach viel länger an dem Brot gekaut. Und da ändert sich ja der Geschmack auch. Das wissen Sie ja schon von Ihrer Ausbildung und später bei Ihrer Ausbildung als Brotsommelier. Je länger man kaut, desto mehr zersetzt sich im Mund und dann wird das Brot immer süßer, so empfinde ich es.
Ja, es kommt auf das Produkt an. Und ja, man kriegt so ein paar Aromen, die über den Natursauerteig oder über die Fermentierung während des Gärprozesses einfach entstanden sind. Und jetzt merkt man einfach, man hat so einen süßlichen Charakter, der auch durch den Bräunungs durch die Bräunung entstanden ist, und dann kommt irgendwann mal diese Natursäure von hinten ganz langsam an, und das merkt man am besten, wenn man Brot wirklich lang kaut, verspeichelt und dann auch einen Moment auf der Zunge liegen lässt. Dann erschmeckt man erstmal, was alles so ein Brot kann oder wie ein Brot schmeckt. Das war eigentlich das Interessanteste am Brotessen, das langsame Brotessen.
Ist auch gesünder.
Das sowieso, aber wie ich gesagt habe, ich habe manchmal nicht so die Lust, lang zu kauen. Und wenn ich mich dann zwinge, dann denke ich mir wieder...
Schade um das schöne Brot.
Genau.
Jetzt haben wir das mit dem Klopfen gehabt und dann geht's weiter. Dann schauen Sie, ob diese Bläschenbildung da ist.
Diese Krumen, ob die Krume schön ausgebildet ist. In dem Fall muss ich sagen, jawohl, wunderbar ausgebildet. Und dann gehe ich her und mache eigentlich mal den klassischen Butterstreichtest, den jeder kennt, wenn er eine Scheibe Brot hat, um einfach mal zu sehen, ist die Krume schnittfest oder streichfest. Und das ist für uns ganz wichtig, weil der Verbraucher möchte ja, wenn er das Brot auf dem Tisch hat und geschnitten hat und sich ein Butterbrot macht oder Leberwurstbrot oder Käsebrot, wenn er das dann aufstreicht, dass das Brot nicht wie Brösele da auf dem Brettle oder auf dem Teller liegt. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und das haben wir jetzt gerade gemacht und das hat wunderbar geklappt. Und deswegen bin ich da sehr zufrieden heute mit dem Brot.
Welche Gewürze sind da zum Beispiel drin? Sie haben ja in der ersten Stunde erzählt, mit was Sie jetzt alles rumexperimentieren, seit Sie Brotsommelier sind. Aber also, was ist in so einem klassischen Brot an Gewürzen drin?
Also bei uns im Franke ganz schlimm. Wir haben also wirklich Ortschaften, in denen wir Standorte haben, unsere Fachgeschäfte sind. Da wird wahnsinnig viel Kümmel gegessen. Also da haben wir bestimmt einen Brotkümmelanteil von 90%. Aber in einem anderen Standort etwas entfernt, so gut wie kein Brot mit Kümmel verkaufen. Also es ist ganz interessant.
Ist doch toll, diese regionalen Unterschiede und Besonderheiten.
Ja, Wahnsinn. Soll man nicht glauben, alle
im
gleichen Landkreis.
Kann man in Franken mal eine Brottournee machen.
Das wäre was, ja. Da wäre ich sofort dabei, ja. Also das wäre bestimmt klasse. Und was wir halt sehr viel haben, ist natürlich den Fenchel, den Anis, Kardamom, dann
Koriander.
Danke. Ein Koriander, wo wir ins Brot backen. Was wir natürlich heute auch viel machen, ist zum Beispiel mit Leinsamen arbeiten, mit Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Haferflocken. Das kann man alles leicht anrösten, kann man ein bisschen verändern. Entweder in Salz einweichen oder in Honig, mit Honig einweichen. Und schon habe ich wieder einen ganz anderen Charakter. Und das macht man viel als Brotsommelier, einfach um mal zu sehen, wie reagiert dann dieses Brot auf das und das Getränk oder das Getränk auf das Brot. Da kann man dann schon Veränderungen erarbeiten. Das tut natürlich dann der Bäckermeister wieder umsetzen oder der Bäcker, der muss es umsetzen, aber die Idee kommt dann erst einmal vom Brotsommelier.
Aber Ihr Beruf ist dadurch kreativer geworden.
Ja, der war schon kreativ und er hat schon viel Spaß gemacht, weil man einfach, man sieht, was, wenn man was anfängt, man sieht, wie es fertig wird.
Und, man sieht's, man riecht's, man schmeckt's.
Genau. Man weiß, wie.
Und man hört's von den Kunden.
Hoffentlich. Positiv. Also ja, man sieht, was man gemacht hat, man schmeckt dann, was man gemacht hat. Und der Vorteil ist, dass ich mich dann als Bäcker auch mal, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, in der ersten Stunde positiv ausspinnen kann und einfach mal irgendeine blöden Idee oder blöden Mischung einfach irgendwas sagen, nee, das will ich jetzt einfach mal probieren, ob das schmeckt oder nicht schmeckt. Praktisch wie der gute Koch.
Ist schon mal was daneben gegangen?
Irgendeine? Oh ja, da wollen wir jetzt nicht drüber reden.
In Ihrem Brotchemiebaukasten?
Ja, Chemiebaukasten nicht, aber den Brotbaukasten, ja, wo ich mir gedacht habe, also Volker, die Idee, die hast du gescheiter nicht kreiert. Möchte ja jetzt gar kein Beispiel nennen, aber ja, ist schon passiert.
Kann ja nicht alles ein Volltreffer sein.
Nein. Aber macht schon wahnsinnig Spaß, einfach zu sagen, ich probiere mal was aus oder ich lese was oder ich höre was oder ich bin irgendwo essen und denke, oh, wieso tun die jetzt das auf das Schnitzel drauf oder auf den Käse drauf oder warum sind die Kartoffeln mit dem und dem bestreut? Also da gibt es wunderbare, einfache, tolle Ideen.
Hat sich bei Ihnen aber auch viel verändert, weil es gibt ja immer so klassische Kombinationen, also zum Beispiel, wozu Knödel bzw. Klößkörn, in welchen Kombinationen zum Schweinsbraten gehören Knödel, aber eigentlich weniger Kartoffeln. Aber das hat sich ja auch alles geändert. Man kann ja manche Dinge einfach verändern. Und das ist beim Brot, was ja sehr traditionell lange war, bestimmt genauso. Sie haben ja lange so gearbeitet wie Ihr Vater, wie Sie es halt gelernt haben. Die verschiedenen Sorten, aber auch die Verbraucher, da haben andere Bedürfnisse und Lust auf andere Sorten. Und das haben sie ja dann auch umstellen müssen, dass zum Beispiel Weizen so in Verruf gekommen ist oder dass es Unverträglichkeiten gibt oder dass sich der Geschmack ändert, dass andere Gewürze gekommen sind, weil die Welt globaler geworden ist und Gewürze bei uns aufgetaucht sind. Oder alte Getreidensorte wieder wie Emma oder Amaranth. Kia ist jetzt wieder zu uns gekommen von Südamerika. Ihr Beruf ist schon kreativ und wird immer interessanter. Und darüber unterhalten wir uns gleich. Unser gutes Brot aus Bayern. Wir haben schon Glück mit den schönen Produkten, die es in Bayern gibt. Sie haben ja gerade während der letzten Musik erzählt, Herr Mayer, es macht auch viel aus, welche tollen Getreide wir in Bayern bekommen. Bei Ihnen dagegen gibt es auch noch eine gute Mühle. Das sind eigentlich die guten Grundprodukte, die ein hervorragendes Endprodukt möglich machen, wie eben gutes Brot.
Genau. Und da muss man natürlich sagen, wir haben wahnsinnig gute Bauern, Landwirte, die tolle Getreide herstellen, dann tolle Mühlen, die einfach hochwertige Weizen- oder Roggenmehlsorten vermischen miteinander, damit wir in der Backstube tolle und gleichmäßige Qualität haben. Unseren Müller haben wir seit über 50 Jahren.
Schön, diese Zusammenarbeit.
Muss man sich wirklich überlegen, seit über 50 Jahren haben wir den gleichen Müller und wir haben seit 1994 einen Rezeptcomputer. Und den haben wir genau einmal umgestellt und da war er kaputt. Das heißt, trotz den widrigen Wetterverhältnissen, mal zu warm, mal zu kalt, mal zu nass, mal zu trocken, schafft er es immer wieder, seine Getreide so zu mischen, dass wir eine gleichmäßige, hochwertige Qualität haben. Kostet ein bisschen mehr, aber im Grunde ist das, fast hätte ich gesagt, egal. Warum egal? Das ist wie beim guten Produkt. Wir haben ja vorhin gesagt, billig kauft man zweimal und so ist es leider beim Brot auch. Mit einem Handwerksbrot, das kann ich bis zum letzten Stück essen, muss nicht nach einem Tag schon die Hälfte wegschmeißen, weil es zum Beispiel strohig oder sonst
wie. Es hält auch länger.
Es hält
und ein gutes länger. Brot kann man wie lange essen?
Also wir haben,
mein gutes Brot ist schnell weggessen.
Ich nenne es jetzt mal unseren schlimmsten Kunden, den möchte ich, hoffe, der hört es jetzt nicht, aber meine Frau muss ihm Brot weglegen, das eine Woche alt ist. Und dann holt er es. Eine Woche, wo ich immer sage, Beate, das kann nicht sein, dass du jetzt dem das Brot noch verkaufst. Nein, ich musste es wieder für ihn weglegen.
Und warum?
Also eine Woche.
Warum, Frau Mayer?
Weil er es gern trocken ist und auch besser verträgt.
Das kann schon sein.
Ja, weil ein abgetrocknetes Brot ist einfach besser verträglich für den Magen.
Wenn man das für sich selber rausfindet. Genau. Und wenn Sie gerade sagen, ein gutes Brot ist nach einer Woche noch genauso gut wie am zweiten Tag. Am ersten Tag ist halt warm und ganz frisch. Aber wahrscheinlich, wenn man viel davon isst, für den Magen nicht so gut.
Ja.
Aber ein gutes Brot hält wie lange?
Also so Schwarzwälder oder so roggenhaltiges Brot ohne Probleme 3, 4 oder 5 Tage. Mhm. Unser Mayers Hauskorn, das aus 100% Vollkorn besteht, da sage ich offen und ehrlich, das muss eine Woche gegessen werden. Mhm. Also das kann man auch eine Woche lang ohne Probleme essen.
Wie bewahrt man Brot denn richtig auf?
Müsste man andersrum anfangen, die Frage, wie hätte ich es denn gern? Also wenn ich natürlich eine schöne Kruste haben will und viel Wert auf die Kruste, am besten im Brottopf. Mhm. Wenn ich es natürlich.
Also so ein Irdenentopf.
Ein Brottopf, so ein klassischer Römer-Brottopf. Mhm. So. Da habe ich viel Umluft relativ viel Umluft. Das heißt, meine Krume bleibt in Anführungsstrichen weich und meine Kruste wird etwas fester. Wenn ich das nicht so gern habe, dann haben wir so spezielle Tüten, so Wachspapiertüten und da bleibt dann die Luft drin stehen. Dann wird die Krume und die Kruste weicher. Je nachdem, wie es der Gast oder Kunde halt lieber hat. Also.
Oder wie es der Zahnarzt empfiehlt.
Ist der Zahnarzt.
Und so wie es meine Großmutter gemacht hat, in so ein Leintuch eingeschlagen?
Auch das ist eine gute Idee, das haben die auch gemacht und die sind auch hergegangen, haben das Leintuch manchmal etwas feucht gehalten. Und das hat den Vorteil, dass das Brot fast gar nicht austrocknet. Dann ist es halt knatschiger, nennen wir das jetzt. Aber nochmal, wer es so mag, der liebt es halt so. Aber man soll ja auch, Brot soll ja nicht nur, ich nenne es jetzt mal so, zum Schlingen sein. sondern auch zum Kauen.
Und da schluckt man gleich beide schon wieder, alle drei.
Schon das Wasser im Mund. Nee, man soll ja auch kauen. Und der Kauvorgang, das ist eigentlich, oder das ist das Wichtigste überhaupt beim Essen. Je länger ich kau, umso besser tue ich diese Aufspalten, was im Lebensmittelbrot drin ist. Mhm. Leichter ist es verdaulich, leichter kann ich es umsetzen. Der Körper kann viel mehr Energie rausziehen und ich bin viel länger satt. Und habe nicht mehr gegessen, sondern vielleicht sogar weniger.
Heutzutage friert man natürlich sehr gerne ein. Das konnten natürlich unsere Großmütter nicht. Darf man Brot einfrieren? Wie lange und wie friert man es ein? In Scheiben oder als ganzes Stück?
Also wir empfehlen ganz klar, vorportionieren für Leute, die, wir haben auch viele Touris in Miltenberg, Touristen, die mit ihren Wohnmobilen kommen und dann sagen, ich tät gern Brot mitnehmen, aber was mache ich mit 2 Kilo Brot? Und dann sagen wir ganz klar, wissen Sie was, wir schneiden sie, sie nehmen es, tun es in ihrer Gefriertruhe im Wohnmobil rein, portionieren es vor, so viele Scheiben, wie sie pro Tag brauchen und dann tun sie sich so raus. Und dann kommen die auch jedes Jahr wieder und sagen, Mensch, das war eine tolle Idee. Also man kann das schon, aber man sollte es sich halt so portionieren, wie man es braucht und dann auch relativ schnell aufessen und nicht einfach noch 3 Tage in der Papiertüte, weil dann schmeckt es irgendwann einmal fad.
Und wenn das Brot hart ist, ich kann mich erinnern, dann gab es eine aufgeschmolzte Brotsuppe, auch eine Delikatesse. Es gibt auch Schwarzbrotknödel, es gibt Brezenknödel. Wie verarbeiten Sie Brot, das übrig geblieben ist, wenn was übrig bleibt überhaupt?
Ja, es bleibt natürlich übrig, ist ganz klar. Der Verbraucher möchte bis abends die Theke am liebsten voll sehen, um dann das rauszusuchen, was er sich früh gewünscht hat.
Was ist denn das Lieblingsbrot? Sie haben vorhin so ein...
Meins?
Nein, von den Kunden.
Ah, das Lieblingsbrot oder das meistverkaufte Brot. Das ist immer das da oben. Aber das Brot hat jeder Bäcker, glaube ich, das da oben. Das ist das Lieblingsbrot der Deutschen oder der Kunden auf jeden Fall.
Also legen Sie die Brote eh nur nach oben, weil alle wollen das da oben.
Ja, genau. Das ist das Einfachste, ja. Nee, das ist wirklich so. Was man damit machen kann, also klar. Also wir verarbeiten relativ viel Knödelbrot und verkaufen das dann auch an Kunden oder auch an Gastronomie oder an Metzgereien oder auch Semmelbrösel, was die Gastronomie sehr viel braucht oder auch die Metzger, können die weiterverarbeiten. Aber es bleibt trotzdem leider was übrig. Wir haben den schönen Vorteil, dass wir 2 Landwirte haben, die es wieder verfüttern und dann läuft es wieder in den Kreislauf. Nein, also es wird bei uns relativ wenig weggeschmissen, bis gar nichts.
Weil wir sind ja alle so aufgewachsen, Brot wegschmeißen ist nahezu eine Sünde.
Ja, aber es geht leider heute nicht so, weil wir, ich nenne es jetzt mal, so verwöhnt sind, dass wir rund um die Uhr gern alles zur Verfügung hätten. Das hat sich übrigens im Bäckerhandwerk ganz, ganz drastisch geändert, ja.
Sie wollten gerade noch was sagen.
Ja, der Martinsladen kriegt auch noch.
Ach ja.
Ja, der Martinsladen, den unterstützen wir auch. Und ja.
Das ist doch schön.
Ja.
Wenn man einfach noch was weitergeben kann. Und das sind ja gute Reste, die Sie dann haben.
Ja, Brot ist ja bloß, weil es jetzt 2 Tage alt ist, nicht schlecht oder so. Sondern ihm fehlt nur Wasser. Wasser ist verdampft.
Und das ist, was Sie gerade gesagt haben, sowas wie eine Tafel wahrscheinlich. Mhm.
Bei uns, genau, die Martinsläden heißen bei uns, sind die Tafeln. Mhm. Genau.
St. Martin, der teilt, Martin, genau. Der teilt, was er hat. Volker Mayer, Sie hat die Ausbildung zum Brotsommelier schon inspiriert, was ganz anderes zu machen, zusätzlich andere Dinge zu machen, außer den klassischen Broten, die Sie schon immer in alter Tradition der Familie Mayer anbieten. Aber es hat Ihnen schon eine Brotwelt eröffnet, eine ganz neue.
Ja, man verliebt sich in sein eigenes Produkt neu.
Ist das schön.
Ganz sicher.
Da lacht ihr Frau.
Ja, auch in die.
Die macht ja Gott sei Dank alles mit, wenn sie sich wieder spinnen und ein neues Brot sich ausdenken.
Ja, die denkt bestimmt manchmal, oh weia.
Das haben wir noch nicht gehabt. Sie sind wahrscheinlich eh die Erste, die es probieren darf, Frau Mayer.
Ja, meistens bin ich an der ersten Front und probiere und gebe auch meine Meinung dann dazu ab.
Also Sie haben so passiv die Ausbildung als Brotsommeliere gemacht.
Genau. Ich war auch dabei bei den Tastings, wie er sein Brotsommelier gemacht hat. Und es war schon sehr interessant und auch inspirierend. Und wie gesagt, wir gucken jetzt irgendwie ganz anders auf Lebensmittel.
Schön. Geht wahrscheinlich den Kunden auch so, weil sie es ihnen ja ganz anders erklären können.
Ja, definitiv. Wahnsinn. Es gibt wirklich Kunden, die dann kommen und fragen, pass auf, ich habe jetzt da Party, also hatte ich jetzt erst wieder, der ist in Frankfurt an der Bank und hat da eine runde Feierlichkeit organisiert in seiner Abteilung. Und dann hat er gesagt, also Volker, ich will einfach mal in Frankfurt denn mal Lebensmittelkultur beibringen. Und
aus gesagt, Franken.
Ja, und da habe ich gesagt, Mensch, übertreib's nicht. Und dann sagt er, doch, ich meine es ernst. Du müsstest also mal sehen, was die bei uns mit ins Büro zum Essen bringen. Da könnte ich heulen. Und ich mache jetzt einfach mal was, weil wir einfach Zeit dazu haben und dann in dieser Abteilung einfach mal uns Zeit genommen haben, darüber zu reden, über die Zukunft.
Ach, das war eine nette Idee.
Und dann habe ich gesagt, also gut, Ansgar, ich kann ja den Namen Sarah, der Ansgar. Und dann habe ich gesagt, gut, Ansgar, dann machen wir's. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, also mach mir einfach mal 2, 3 Vorschläge, Brot, Wein und Käse dazu und Wurst und Bier. Und dann habe ich ihm Vorschläge gemacht und habe gesagt, also bietest das aber wirklich nur in dieser Dreiecksbeziehung an, zu dem Wein das Brot und den Käse und zum Bier das Brot und die Wurst. Und dann hat er das auch mitgenommen und hat seinen Kollegen und Mitarbeitern gesagt, also es wird nur so gegessen, wie es der Brotsommelier gesagt hat. Und was war das Ende? Fickt, alle haben vorgeschrieben gekriegt, was sie zu essen und zu trinken haben und waren hellauf begeistert und haben gesagt, machen wir nächstes Jahr gerade wieder.
Das ist ja wunderbar. Halten Sie auch Vorträge, dass Sie selber dann vorstellen, was passt und was nicht passt? Oder?
Ja, ja. Übrigens auch schon mal mit dem Bayerischen Rundfunk, ganz lustigerweise, auf der Lebensmittelmesse mit der Regina Wallner. Mhm. Und da habe ich einen Vortrag gehalten und wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, wer nimmt schon Bier mit nach München? Also ich habe dann wirklich Bier mit nach München genommen, weil ich nicht wusste, ob ich dunkles Weizen kriege oder obergäriges Bier. Und habe dann einfach mal auf der Landwirtschaftsmesse so ein paar Leute testen lassen, wie was gerade beim Bier zusammenpasst. Und das mache ich dann auch. Oder ich halte für Kurfranken e.V., das ist unsere Region rund um Mildeberg, halte ich Vorträge eben für Pressereisen und so weiter. Immer so kurzzeitig, so eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich meine, man kann ja sich nicht stundenlang hinsetzen und Brot essen. Man kann es schon, als Bäcker könnte man schon.
Machen Sie ja sonntags immer, habe ich gesagt, da brunchen Sie ausführlich.
Wir zwei schon, ja. Aber dann mache ich es für Pressereisen oder gerade die Instagram-Follower oder Influencer hatte ich jetzt erst neulich 6, 7 da auf einen Schlag und mit denen habe ich das auch gemacht. Habe nur einfach mal dargelegt, dass Brot nicht einfach nur aufgeschnitten und gegessen werden muss, sondern wie man es essen sollte.
Also haben Sie das Brot etwas gekrönt? Haben Sie das Brot nach oben gehoben und die anderen Sachen ein bisschen...
Nicht schlecht gemacht, nein. Ich habe aus Sicht des Brotsommeliers die Vorteile des Brotes.
Dann sind Sie sozusagen der Brotbotschafter Unterfrankens, Bayerns, wenn nicht sogar Deutschlands.
Das wäre schön, das ist leider nicht, oder was heißt nicht leider, es gibt mittlerweile ja, wir hatten es ja vorhin kurz drüber, 13 waren wir die ersten Brotsommeliers.
Wie viele gibt es jetzt in Deutschland?
Ich glaube, es gibt jetzt so um die 120, 25 rum.
Das ist erstaunlich.
Ja, und es ist eine tolle, einfach eine tolle Sache, dass es mittlerweile mehr gibt, die sich dem auch annehmen und sagen, ich setze mich jetzt nochmal 400 Stunden, so viel hat es nämlich gedauert, so viele Monate, hin und arbeite da nochmal das Brot.
Hat aber Ihr Leben, Ihr Bäckerhandwerk auch verändert? Wie hat sich das Bäckerhandwerk selbst verändert? Die Ansprüche sind andere, es gibt mehr Getreidesorten, die Verbraucher wollen vielleicht unterschiedliche Sachen, außer denen, die sagen, wir wollen beim Meier das Brot, das wir gerne haben und das wir schon immer gekauft haben. Oder die neuen Kreationen, wenn er wieder gesponnen hat, der Bäcker Meier hat. Der Meierbeck heißt ja bei Ihnen im Laden.
Also man kann es in einem Satz sagen, wie hat sich das Handwerk oder das Bäckerhandwerk verändert. Früher haben wir die Leute satt gemacht, heute müssen wir sie hungrig machen.
Mhm. Interessanter Aspekt.
Genau. Früher, wie gesagt, mein Vater hat 2, 3 Sorten Brot gehabt, das war's und dann war das in Ordnung und davon ist halt dann gegessen und gekauft worden. Heute kommt der eine mit der Liebe Sonnenblumenbrot, der nächste möchte helles Brot, der dritte dunkles Brot und es gibt ja auch immer mehr verschiedene Zutaten und deswegen haben wir so eine hohe Brotvielfalt. Und ich sage jetzt mal,
ja, Angebot
das
und
sollte noch nicht, das Ende der Fahnenstange sein. Natürlich ist irgendwo jedes Brot ähnlich. Es wird grundsätzlich, also natürliches Brot oder ich nenne es jetzt einfach mal natürliches Brot, aus Getreideprodukten hergestellt mit Wasser und Salz, Sauerteig und eventuell Hefe oder Zutaten wie Kümmel, Koriander und so weiter, was wir vorhin gesagt haben. andere Formen, andere Aufmachungen, andere Backphasen, andere Teigruhephasen. Also da kann man sich so richtig kreativ ausspinnen. Man kann jeden Tag zig andere Brote backen, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern der Verbraucher sucht ja auch ein bisschen Kontinuität. Das heißt, es gibt wirklich Kunden, die kaufen grundsätzlich ihr Leben lang das gleiche Brot.
Aber Frau Meier, Sie sind ja nah dran, Sie stehen ja oft hinter der Theke. Mir geht es ja als manchmal auch so, dass ich sage, was ist denn das für eins? Und das ist dann Low Carb und das ist ein Kartoffelbrot und das ist ein Körnerbrot und das ist ein Ciabatta-Brot. Das ist natürlich, Sie werden den ganzen Tag gefragt, was ist was? Oder wissen Ihre Kunden meistens schon, was Sie wollen?
Ja, es kommt drauf an. Wir haben viel, also Touristen auch im Ort, die kennen natürlich unser Brot nicht, aber sie wollen was typisch Fränkisches mitnehmen, dann sind sie halt mit dem fränkischen Landbrot oder mit dem Schwarzwettler immer gut aufgehoben. Andere suchen halt Spezialitäten noch wie Pane Maggiore oder Weißbrot oder ja, Zmeinlandbrot. Also wir haben große Vielfalt. Und es ist immer schön, die Leute zu beraten und teilweise schneide ich dann auch was auf und lasse probieren, damit sie wissen, was sie kaufen. Und ja, es ist immer sehr interessant und lustig.
Ja, man ist ja wirklich nah an den Genüssen der Menschen, wenn man Brot verkauft. Das ist eigentlich für uns so ein Grundnahrungsmittel geworden, dass man es einfach manchmal nicht so wertschätzt, wie Sie gerade sagen, wie es wertgeschätzt werden sollte. Wobei, wenn man zum regionalen Bäcker geht, dann weiß man schon, dass man was Gutes möchte und nicht bloß irgendeine Sättigungsunterlage haben möchte. Wie hat sich's technisch bei Ihnen geändert? Sie schlagen ja selber noch, wie hat es nochmal geheißen?
Wirken.
Sie wirken ja selber das Brot noch, das muss schon sein, damit mehr Luft reinkommt. Oder können Maschinen das übernehmen?
Das ist jetzt eine ganz tolle Sache. Wie hat sich's geändert? Es hat sich wieder dahin geändert, dass es wieder so ist, wie es früher war. Das war unglaublich, aber war.
Also das ist ja wirklich erstaunlich, so, wie ist das
genau,
gekommen?
Wir haben wirklich, sagen wir mal, bis in die 70er Jahre definitiv immer die Brote alle mit der Hand gewirkt. Ich kenne es eigentlich in keinem Betrieb, wo ich gearbeitet habe in meiner Lehrzeit oder in meiner Gesellenzeit, wo nicht der Teig ganz normal gemacht worden ist, ist rausgelegt worden auf den Tisch, abgewogen, rund gewirkt, lang gewirkt, viereckig, wie er immer geformt worden, in Backschüsseln, in Kästen rein, gebacken worden. Irgendwann hatten wir, warum auch immer, die Idee, dass alle Brote mit einer Maschine aufzuarbeiten sind. Da haben wir, ja, man muss es so deutlich sagen, alle in die gleiche Richtung geschossen und haben gemeint, wir müssen alle Teige maschinengängig, nenne ich sie jetzt einfach mal, machen. Und sind völlig davon weggegangen und haben einfach angefangen zum großen Teil, also viele Bäcker, ich kenne es eigentlich ja gar nicht mehr anders oder ich kann das irgendwann mal gar nicht mehr anders, dass man alle Teige mit der Maschine aufgearbeitet. Und erst die letzten, ich nenne es jetzt mal 15, 20 Jahre und ganz extrem jetzt die letzten Jahre, gehen wir wieder dazu über, alle Brote mit der Hand aufzuarbeiten. Also wir haben gar keine Maschine mehr fürs Brot. Wir arbeiten grundsätzlich alle Brote mit der Hand auf. Das heißt, wir machen unseren Teig, ganz klar, mit der Teigmaschine, weil das möchte ja keiner machen. Das ist ja wirklich kraftraubend und also wirklich anstrengend, so einen großen Teig zu kneten. Und dann lassen wir den in Kesselgare, so nennen wir das, einfach liegen, zwischen 30 Minuten und 2-3 Stunden. Und dann wird er händisch aufgearbeitet. Der Teig wird auf den Tisch geschmissen oder gelegt, wird abgewogen und dann aufgearbeitet. Heute haben wir Teige dabei, die sind so weich, dass wir die nach dem Abwiegen wirklich auf den Abziehapparat aufarbeiten und dann sofort an den Ofen fahren, den Abziehapparat und sofort in den Ofen einschießen, weil der Teig so weich ist, dass er nicht noch stehen darf. Mhm. Und das sind natürlich ja Brote, die sind ganz toll. Das Brot, wo ihr da so gerade beschrieben habt, mit dem sofort in den Ofen fahren, das nennen wir Pane Maggiore. Da kriegen wir, das ist übrigens das einzigste Getreide, das wir nicht aus unserer Gegend haben. Das kriegen wir aus der Schweiz, das ist ein Ruchmehl.
Klingt aber italienisch, Pane Maggiore.
Ja, ist trotzdem Pane, Brot, ne, Maggiore groß. Ist wirklich ein Schweizer Ruchmehl, das bekommen wir auch aus der Schweiz geliefert. Das ist wirklich ein reiner Weizen. Auch einer meiner Lieblingsbrote, muss ich sagen, der sich so gern mit einfach mit Speiseöl nur, mit ein bisschen Olivenöl oder Butter esse und möglichst dann im Sommer und ja, ein Maßkrug voll Wasser.
Das schmeckt aber so gut, wenn man Öl ein bisschen erhitzt, wenn man was kochen möchte und dann mit einem guten Brot das warme Öl ein bisschen auftunkt.
Richtig.
Machen mir heute so Hunger.
Ja, das wird ein langes Mittagessen heute für uns. Nee. Und das macht dann auch einen richtigen Spaß, solche Brote zu entwickeln und zu machen und dann völlig, völlig anders wie früher wieder arbeiten. Also wirklich nicht einfach sagen, das Brot muss so lange gewirkt werden, bis die Krume komplett gleichmäßig die Gasbildung ist. Nee, wir wollen heute einfach mal andere Brote oder gerade dieses Pane Maggiore gehen wir wirklich her. Und da haben wir extrem große Krumenbilder und feine Krumenbilder. Und das macht ja auch Spaß.
Und warum müssen die Bäcker nicht mehr um 2 Uhr aufstehen wie früher, weil die Teigmaschinen den Teig jetzt schon vorbereiten können?
Nee, das ist nicht so, sondern wir arbeiten heute, dann nutzen wir wieder die Technik, allerdings ein bisschen anders. Früher ist der Bäcker in die Backstube, hat den Teig gemacht und hat ihn dann liegen lassen. Ich sag mal, in der Lehrzeit meines Vaters, 1945, 48, wie der gelernt hat, da wurde wirklich der Teig gemacht und dann hat man einfach Zeit gelassen, ins Frühstücken gegangen oder wie hat mein Vater immer gesagt, er hat sich immer auf die Ofenbank gelegt und hat gewartet, bis der Teig angesprungen oder angereift ist.
Und er wieder angesprungen ist.
Und dann ist man hergegangen und hat den aufgearbeitet. Mhm. Die Zeit haben wir natürlich heute nicht. Und wenn wir, viele Bäckereien haben ja auch Lieferstellen und die wollen natürlich pünktlich ihre Ware zum gleichen Zeitpunkt haben und nicht, wann der Teig Lust hat, reif zu werden oder reif zu sein. Und das steuern wir heute über Gärunterbrechung und das ist natürlich genial, weil wir haben Computer, die Temperaturkurven so fahren, wie wir sie wollen und dann das Brot langsam reif werden lassen oder das Gebäck und dadurch, das ist wieder der Riesenvorteil, wir die Hefebildung im Gärunterbrecher steuern können und das dauert natürlich sehr lang, kostet, ist auch energieintensiv, hat aber auch wieder den Vorteil, durch die lange Steuerung und durch das lange Gären haben wir den Vorteil, dass diese Lebensmittel gut verdaulich sind.
Aber wenn man nicht mehr so früh aufstehen muss, dann dürfte es doch auch wieder das Bäckerhandwerk ein attraktiverer Ausbildungsberuf sein oder haben Sie großen Nachwuchsmangel?
Also attraktiv ist er definitiv. Also meiner Meinung nach, klar, bin Bäckermeister, aber es ist definitiv einer der attraktivsten Berufe, die es überhaupt gibt. Wenn ich jetzt als Tünchner irgendeine Wand verputze und wunderschön streich und Stuck hinmache, ist alles toll. Aber ich kann es nicht schmecken, ich kann es nur anschauen. Wenn ich als Bäcker ein Brot mache und tu das mal verändern, andere Form, andere Idee, andere Zutaten, dann kann ich es nicht nur riechen, sondern kann es auch schmecken. Also ich will damit sagen, attraktiver, technisch, künstlerisch gibt es eigentlich keinen Beruf, der sich mehr ausspinnen kann wie wir als Bäcker. Ich habe vorhin gesagt, meine Kumpels waren mittags im Schwimmbad gelegen, ich auch. Es ist heute wirklich so, dass das Produkt, das wir verkaufen, also sprich das Brot, gewinnt wieder an Stellenwert. Und jeder weiß, mit einem guten Brot bin ich gut bedient und habe ein günstiges, hochwertiges Nahrungsmittel. Der Beruf des Bäckers ist aber in den letzten Jahren aufgrund, ja, man muss schon sagen, politisch gewollt auch. Wir dürfen alle weg, müssen weg von der Produktion und mehr zum Dienstleister werden. Denkt jeder heute, das Brot kommt aus irgendwas raus, aus einer Maschine, aus dem Sack oder sonst was und wird gebacken. Nee, das ist es nicht. Wir brauchen heute wieder Handwerker, die auch als Handwerker arbeiten wollen und die auch mal hinlangen können und müssen. Und ganz klar, so anstrengend wie früher ist es auch nicht mehr. Wir schleifen keinen Sack durch die Backstube. Das geht bei uns alles über die Siloanlage. Das Schwerste, was wir rumheben, sind vielleicht mal 10 Kilo Deich auf dem Abziehapparat in den Ofen. Aber das ist das Schwerste. Und das machen meistens 2 Leute miteinander. Also von daher, der Beruf, die Kreativität ist wahnsinnig gewachsen. Die künstlerische Ader, die einer bringen sollte oder mitbringen soll, die ist bei uns nicht fehl am Platz, die wird eher noch gefördert. Und das Körperliche und Anstrengende, ja, das ist noch ein bisschen, nachts aufstehen ist nicht jedermanns Sache. Wir haben jetzt gerade wieder einen Praktikant, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe in so vielen Berufen gestartet. Und jetzt ist mir aufgefallen, eigentlich fühle ich mich immer nur dann wohl, wenn ich mit in der Nacht aufstehen darf und nicht immer bis um 8, 9 schlafen darf und dann abends mal arbeiten.
Ideale Praktikant.
Genau, er möchte einfach mittags Feierabend haben und dann spazieren gehen oder er hört gern Musik, er möchte dann mittags Musik hören.
Das ist doch schön. Genau. Dann gibt es im Bäckerhandwerk gar nicht so große Nachwuchssorgen wie in den letzten Jahren.
Doch, gibt es leider immer
im
noch.
Im Handwerk sowieso.
Ich sage mal andersherum, finde man mal den Beruf, der keine Probleme hat. Also wir haben eigentlich genau das gleiche Problem wie die ganze deutsche Bevölkerung oder die ganze deutsche Wirtschaft hat momentan. Jeder hat Nachwuchsprobleme im Großen und Ganzen. Selten, dass mal einer sagt, ich habe alle Auszubildende, ich habe alle Stellen besetzt. Das gibt es ganz selten. Aber Wir haben natürlich auch durch die Technik, durch größere Teigmaschinen, durch ordentliche Öfen und so weiter die Möglichkeit, in der Richtung weniger zu machen. Und was wir uns wirklich angeeignet haben, und das ist der Riesenvorteil, wir lassen heute den Teigen mehr Zeit und können dadurch auch anders aufarbeiten, nämlich schneller miteinander und ohne mehr machen zu müssen, aber durch die Zeit sind wir einfach wirtschaftlicher.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie als Bäcker und jetzt dann auch lange dann auch schon als Bäckermeister und seit 2015 als staatlich geprüfter Brotsommelier? Wie lange machen Sie Ihren Beruf jetzt schon?
Also ich habe es lange angefangen, 1981 bis 1984. War dann zwischendurch,
gut über 40 Jahre.
Ja, war dann kurz beim Bund noch den Konditor hinterher geschoben. Mhm. Und wie gesagt, und dann den Meister mit 1990 schon. Und nach 25 Jahren ist mal langweilig geworden, habe ich noch den Brotsommelier draufgesetzt.
Aber mit so einer Leidenschaft sprechen Sie von Ihrem Beruf, das ist schon jetzt Berufung geworden.
Ja, definitiv. Also ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Ich mache gerne mal was anderes. Also wie gesagt, ich tue gerne mal was mit Holz mache. Ich mache ganz gerne mal, wenn irgendwas zu reparieren ist. Das sind alles schöne Sachen, die machen mir auch Spaß. Aber wenn ich dann wieder raussuchen müsste, was ich machen würde, dann wieder Bäcker.
Und Sie sind auch reingewachsen in diesen Beruf, Frau Meier, und Sie beiden sind ein gutes Team.
Ja, so kann man sehen, ja.
Wie essen denn Sie beide Ihr Brot am liebsten?
Oh, unterschiedlich.
Also mein Favorit ist auch das Schwarzwickler Brot.
Mit Butter, mit Marmelade, mit Honig, mit Wurst.
Mit Wurst. Also dann meistens eher zum Abendessen mit Wurst.
Und eine Brotzeit? Brotzeit, so heißt es ja schon schön.
Ja. Abendbrot, ja. Mhm. Gibt es bei uns viel. Und ich esse gern frisch Brot. Ich finde, jedes Brot hat so seinen Reiz. Auch am nächsten Tag finde ich das super. Und dann, wenn das dann mal zwei Tage liegt, finde ich das dann aber auch wieder gut. Also mir, muss ich sagen, schmeckt eigentlich Brot in jeder Form sehr gut. Mein Mann bekommt nie das Knörzchen, weil das ich immer schon beim Brotschneiden vorher esse.
Sonst gewöhnt er sich bloß dran, dass es
geht. Ab und zu lege ich es mal mit in den Brötchen oder Brotkorb rein und dann war er nicht schnell genug. Dann habe ich gesagt, okay, du willst es ja gern, dann esse ich es halt doch. Aber ja, so ist es. Aber wie gesagt, Brot gehört bei uns schon im täglichen Essen dazu.
Schön. Ja. Und wie essen Sie es am liebsten, Herr Meier? Warm aus dem Backrohr.
Ja, manchmal schon, ja. Nach wie vor. Also warum auch immer, ja.
Schiebt man es noch? Bei wie viel Grad wird ein Brot gebacken?
Unterschiedlich, wirklich unterschiedlich. Also sagen wir mal, es gibt ja diese klassische Holzofenbackmethode, wo wir sehr heiß anbacken, ja, damit wir schnelle Krustenbildung haben, dass die Gerinnung schnell steht, damit uns das Produkt die Form behält, wie wir es wollen, oder auch relativ kühl, damit wir einfach noch Volumen nachkriegen, also zwischen 230 und 270 Grad.
Und wird es noch mit Holz reingeschoben? So wie man es aus dem Märchen kennt?
Ja, das ist kein Märchen, sondern Holzofenbrot. Wir haben einen Holzbackofen, den ich also mal so bei Veranstaltungen schon mitgenommen habe. Ist natürlich sehr aufwendig, bis das Ding warm ist, brauche ich 2,5-3 Stunden. Und dann kann ich 2 Hits Brot backen, also 2-mal hintereinander Brot draufbacken und dann ist er wieder kalt. Ja, aber das macht schon Spaß. Also mal, also 1-2 Mal im Jahr mache ich das ganz gerne, aber öfter muss es nicht sein. Und ja.
Über Brot haben wir jetzt 2 Stunden geratscht. Ein appetitanregender Ratsch. Ich danke Ihnen, Beate Meier und Volker Meier, dass Sie da waren. Bäckermeister und seit 2015 staatlich geprüfter Brotsommelier. Und Sie treffen sich heute Abend noch hier mit der Innung.
Richtig.
Und werden von unserem Ratsch berichten und als Brotsommelier noch einmal das fränkische und bayerische Brot hochloben und mit Genuss weiterverarbeiten. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Wenn Sie schon bei BR Heimat sind, was ist denn für Sie beide Heimat?
Definitiv nach Hause kommen, egal von welchem Urlaub, und eine Scheibe Brot anschneiden.
Bei Ihnen auch?
Ja. Also richtige Brotzeit gehört dann einfach dazu, weil oft war mal, wenn man im Urlaub war, viel Essen, warm Essen. Und irgendwie fehlt uns dann die Brotzeit zu Hause.
Schön, dass Sie Brot mitgebracht haben und uns so viel über Brot erzählt haben. Vielen herzlichen Dank.
Auch vielen Dank. Dankeschön. Wunderbar war's.